Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen im Lukas-Evangelium Kapitel 20. Lukas 20. Ich habe als Predigttextgrundlage Lukas 20, 27 bis 40 genommen. Ich werde uns das gleich vorlesen, aber ich sage euch es schon jetzt. Das ist heute nur mein Sprungbrett. Ich stehe nicht so sehr auf Sprungbrettpredigten, dass man irgendwas nimmt und dann wo ganz anders hinspringt. Aber das wird heute unser Sprungbrett sein, um in eine andere biblische Geschichte zu springen. Lasst uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass du uns bereit machst, innerlich auf dein Wort zu hören und dass du jedem von uns diese Erwartungshaltung ins Herz schenkst, dass wir wirklich jetzt gespannt sind, was hast du zu uns zu sagen. Herr, du sprichst noch heute durch dieses Wort, Herr, und so bitte ich dich auch für mich, gib mir jetzt die rechten Worte dazu. Amen. Eine Katastrophe folgt auf die nächste. So kommt uns das Leben manchmal vor und auch die ganze Welt. Und wenn dann mal Pause ist, wenn man gerade mal Luft holen kann, dann wissen wir, ja, das wird nur eine Pause sein. Wir können Luft holen und uns vielleicht vorbereiten fürs nächste Problem. Und weil das in der Welt so ist, rufen die Menschen nach Lösungen, nach Hilfe. Wir müssen doch irgendwie vorwärts kommen. Wir brauchen doch irgendwie mal eine Veränderung. Ja? Irgendwie muss doch mal alles neu werden. Manche wollen sogar den Great Reset. Wir müssen alles ganz neu machen. Wir müssen irgendwie einen Fortschritt machen. Die einen sagen oder haben gesagt, ja, wenn wir erstmal in der Bildung alles voranbringen, dann würden wir vorankommen. Dann würden wir diesen Sprung machen können. Die nächsten sagen, wir müssen zurück zur Natur. Aber was auch die Menschen sich erhoffen oder von was sie sich auch die Hilfe erhoffen, die große Wende hat es noch nicht gebracht. Wir feiern Ostern, aber wir wissen, zur gleichen Zeit sind viele Menschen in einem Gebiet, wo es Krieg gibt, wo Verfolgung da ist und so weiter und so fort. Die große Wende, der große Durchbruch ist noch nicht gekommen. Und im privaten Leben, wenn ihr jetzt mal auf euer Leben schaut, ist es vielleicht genauso. Man verspricht sich von so manchen Dingen, vielleicht auch von manchen Personen, endlich eine Wende im Leben, ein Durchbruch, aber wurde oft enttäuscht. Wisst ihr, warum wir heute hier sitzen? Weil wir daran glauben, dass es diesen Durchbruch schon gegeben hat. Jesus ist vom Tod zum Leben durchgebrochen. Er hat den Tod am Kreuz besiegt, weil er dort nicht einfach gestorben ist, sondern weil er dort sein Leben für uns gegeben hat. In der Bibel steht, dass der Teufel Macht über uns hat, dass der Tod Macht über uns hat, weil wir Sünder sind, weil wir einfach ein Leben haben, was von Egoismus geprägt ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in der Bibel. Und so sagt die Bibel, der Teufel selbst kann vor Gott gehen, kann uns anklagen und sagen, sie sind des Todes. Die haben es nicht verdient, die haben den Himmel nicht verdient, ganz einfach. Und diese Schuldschrift, die wirklich existiert, die hat Christus genommen und so steht, sie hat er ans Kreuz genagelt, indem er sich selbst ans Kreuz nageln ließ, indem er die Strafe dafür getragen hat. Und so war der Tod Jesu am Kreuz der Tod des Todes. Ja, ich weiß, Christen sterben auch noch. Aber für sie ist der Tod eben nicht mehr das Ende oder diese ungewisse Barriere, wo man nicht weiß, was kommt und vielleicht kommt dann das Gericht, sondern für sie ist der Tod das Tor zum Leben. Das Eintrittstor nach Hause. Wer an Jesus glaubt, ist auf dem Weg nach Hause und nichts und niemand kann ihn aufhalten. Das ist eine herrliche Hoffnung. Für die einen. Und für die anderen ist das alles nur Vertröstung aufs Jenseits. Die dann vielleicht noch sagen, ja, schön, dass ihr diese Hoffnung habt, aber es ist doch einfach nur Vertröstung aufs Jenseits. Damit du hier irgendwie durch deine Probleme vielleicht besser durchkommst. Nun, die entscheidende Frage ist aber nicht die, was du persönlich für möglich oder vielleicht für richtig oder für glaubhaft hältst, sondern die entscheidende Frage bei dieser Sache ist, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist. Denn wenn er auferstanden ist, dann hat er ja das getan, was unmöglich war. Dann hat er den Tod besiegt. Dann hat er mit allem, was er gesagt hat, recht. Dann ist er der Sohn Gottes, der das Leben selbst ist. Und dann gibt es berechtigte Hoffnung. Also, die Frage ist nicht, kannst du das glauben, sondern die Frage ist, ist Jesus auferstanden? Ist das wahr? Und um diese Wahrheit zu untermauern, hat Gott uns in der Bibel diese Auferstehungsberichte gegeben. Und wie wir es gehört haben, darin finden sich viele Augenzeugenberichte. Maria Magdalena, sie ist total verpeilt, total in Trauer, aber dann erkennt sie, es ist Jesus. Sie hat ihn gesehen. Okay, was nützen mir Augenzeugenberichten von Menschen, die 2000 Jahre schon tot sind? Aber ich finde es faszinierend, dass immer wieder gerade Forscher zum Glauben kommen, die anhand der Quellen, die es eben gibt, biblische Texte, vielleicht auch das, was so nach herum geschrieben wurde, die anhand dieser Quellen beweisen wollen, dass es die Auferstehung so nie gegeben haben kann. Das muss man doch beweisen können. Und gerade durch ihre wissenschaftliche Forschung, wenn sie die ganze Beweislage sehen, wenn sie alles irgendwie zusammenfügen wollen, dass es passt, diese Berichte, dann können sie nur sagen, oder oftmals kam es dazu, dass sie sagen mussten, es gibt nur eine Möglichkeit, dass es wirklich so geschehen ist. Jesus ist auferstanden. Jüngst wurde wieder so eine Geschichte verfilmt. Ich fand den Film eigentlich ganz cool. Eine wahre Geschichte. Der Film heißt Der Fall Jesus. Es wurde untersucht wie so ein Fall. Ja. Es geht um einen Journalisten, der hatte eine tolle Frau und eine Tochter, eine glückliche Ehe, aber dann ist seine Frau zum Glauben gekommen. So eine so Wiedergeburt erlebt, in so eine Gemeinde gegangen. Und das war für ihn, boah, echt ätzend, ja. Er fühlte, jetzt gibt es eine Trennung zu seiner Frau, irgendwie sind wir nicht mehr so zusammen, die ist da mit was ganz anderem zusammen, ja, mit Jesus. Und da hat er sich Mühe gegeben, er war Journalist, er wusste, wie man Sachen erforscht, nachgeht, hat er sich Mühe gegeben, herauszufinden und zu beweisen, dass das alles nur, ja, ein Mythos ist. Und dass diese ganze Jesus-Bewegung, wie sie eben heute existiert, mit natürlichen Gründen zu erklären ist. Nicht mit übernatürlichen wie Auferstehung und sowas. Der reist viel rum und fragt viele Leute und viele Professoren und so weiter und so fort. Am Ende muss er eingestehen, es ist wahr und er kommt zum Glauben. Also es ist echt wirklich spannend, die Augenzeugenberichte der Bibel mal genauer anzusehen, aber das wollen wir heute nicht machen. Heute soll es um einen anderen Zeugen gehen. Einen Zeugen der Auferstehung von ganz anderer Art und Weise. Es ist kein Zeuge, der Jesus nach seiner Auferstehung gesehen hat, sondern es ist ein Zeuge, den Jesus selbst erwähnt, um generell die Auferstehung der Toten zu belegen. Jesus erwähnte ihn, als er mit den damalig liberalen Theologen, die damals auch schon nicht an die Auferstehung, an solche übernatürlichen Sachen glaubten, das war also für die Theologen damals, wie für viele heute, unglaublich. Gott muss irgendwas ganz Fernes sein, aber so richtig hier in dieser Welt und gegen unsere physikalischen Gesetze und so, das geht nicht, das darf nicht sein. Ja? Ich bin heute früh über die Hase gelaufen und ich habe es nicht geschafft, also gibt es das nicht, dass man auf dem Wasser läuft, fertig. Ja? Solche Leute gab es damals auch schon zu Genüge, die haben mit ihm gestritten und wollten ihn jetzt beweisen, es kann, ist doch total unvernünftig, überhaupt an die Auferstehung der Toten zu glauben. Und diesen Bericht hören wir uns jetzt mal an. Lukas 20 ab Vers 27. Da traten aber etliche der Sadduzäer, so hieß diese liberale Theologenrichtung damals, herzu, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, also jetzt erwähnen sie den größten Propheten, den Geber des Gesetzes und die Autorität des Alten Testaments, Mose hat uns vorgeschrieben, das Gesetz von Gott, ja. Wenn jemandes Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Also es durfte keine Familie aussterben. Da musste der erste Sohn dann von dem Bruder, musste dann den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen. Erst der zweite war dann sozusagen sein Sohn, der sein Erbe aufnahm. Es durfte keine Familie aussterben. Das Volk sollte erhalten bleiben. Nun waren da 7 Brüder. Jetzt merkt man schon, jetzt geht das Märchen los. Ja? Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Der dritte nahm sie ebenso alle 7 und sie hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allem, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Da haben wir ja ein Problem, ne? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Und jetzt dachten sie, jetzt haben sie Jesus in die Enge geführt. Ja, jetzt muss er klein beigeben. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Also in dieser Welt, in der wir jetzt leben. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, also das kommende Leben und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Okay, das ganze Problem ist vom Tisch, ja, aus dem ihr so ein Riesenproblem macht, ne? Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. So, jetzt könnte Jesus sagen, das war's, nächste Thema, aber er weiß ja, wo das Problem liegt, ja. Sie glauben nicht an die Auferstehung. Sie trauen das Gott nicht zu. Sie haben mit Mose argumentiert, weil sie sagen, ja, das Gesetz, das ist das, worauf wir uns gründen können. Okay, dann gebe ich euch die Antwort aus dem Gesetz. Kein Problem. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch wer? Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch. Ihr wisst ja wohl, wo er eine Erscheinung Gottes hatte mit dem brennenden Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er, also Gott, ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und sprachen, das war jetzt die andere Richtung, die an die Auferstehung glaubten, die aber eigentlich auch gegen Jesus waren, aber jetzt merken sie, wow, cool, Auferstehung im Alten Testament, hat er richtig cool erklärt. Ja, Meister, du hast gut geantwortet, die können gar nicht anders. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Also Jesu Argumentation könnte man kurz so zusammenfassen. Erstens, Gott sagt Mose, dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, dass er sozusagen eine feste Beziehung mit ihnen hat, dass er mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Er steht in einer Bundesbeziehung mit ihnen, so nennt es die Bibel. Und er sagt das, obwohl sie schon gestorben sind. Denn als er das Mose gesagt hat, waren die ja schon lange tot. Zweitens, es wäre aber absurd, dass Gott eine Bundesbeziehung zu Menschen hat, die schon lange tot sind. Die hatte er vielleicht, aber er kann sie nicht noch haben. Drittens, darum müssen die Väter noch am Leben sein, beziehungsweise sie leben vor Gott und werden irgendwann auferstehen. Das ist die Argumentation. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Die Ironie dieser Geschichte war, der dritte Erzvater, der hier erwähnt wird, der Jakob, der glaubte selbst nicht an die Auferstehung. Der glaubte nicht an das ewige Leben mit Gott. Er hoffte auch auf den Durchbruch im Leben, aber er stellte sich diesen Durchbruch, dieses gute Leben, sehr irdisch vor. Er hat alles von diesem Leben hier erwartet. Er erwartete alles von dieser Weltzeit, also Reichtum, schöne Frau, viele Kinder, gesichertes Alter, Geborgenheit, das alles hat er in diesem Leben von diesem weltlichen, irdischen Ding erwartet. Und deshalb tat er das, was die meisten Menschen heute immer noch tun, sie kämpfen verbissen darum, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen. Er wollte so viel wie möglich vom Leben haben. Das war sein Lebensziel. Weil irgendwann sterbe ich. Letztlich, weil er nicht verstanden hat, dass Gott ihm so viel mehr schenken wollte. Gott liebte ihn aber so sehr, dass er ihn nicht in diesem hoffnungslosen Glauben sterben lassen wollte. Denn was ist das für eine Hoffnung, die mit diesem Leben endet? Alles ist vergänglich. Paulus sagt, da sind wir die elendsten unter allen Menschen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn das wirklich wahr ist, wenn alles vergänglich ist. Und es gibt viele, die auch jetzt sagen, alles ist vergänglich, alles ist sinnlos. Was soll das Ganze? Gott wollte ihn nicht in diesem hoffnungslosen Glauben sterben lassen. Mein erster Punkt heute lautet gesucht, schönes Leben. Jakob hat einfach dieses schöne Leben gesucht. Und mein zweiter Punkt lautet gefunden, ewiges Leben. Also schauen wir uns gesucht, schönes Leben an, den ersten Teil von Jakobs Lebensgeschichte. Das ist also dieser außergewöhnliche Zeuge der Auferstehung. Schon bevor Jakob geboren wurde, hat seine Mutter eine Verheißung bekommen über diesen Sohn in sich. Es waren übrigens zwei Söhne, es waren Zwillinge. Was wurde gesagt? Ja, dieser eine Sohn, und zwar der Jüngere, der soll besonders gesegnet sein. Gott machte damit schon deutlich, es geht nicht um Erbe, um Abstammung, um Verdienst, es geht um Gnade bei mir. Also dieser Jakob wusste und glaubte von Kindheit an, dass es Gott gibt und dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Aber er vertraute Gott nicht wirklich. Er dachte, dass er dieser Verheißung, die Gott ihm versprochen hat, nachhelfen muss. Und da merken wir schon, dass er den Inhalt dieser Verheißung überhaupt nicht richtig verstanden hat. Segen und eine Verheißung Gottes, was, wie gesagt, er verstand darunter ausschließlich ein Leben hier in dieser Welt in Reichtum und in Ruhe und was man sich sonst noch alles von diesem Leben erträumt. Und dementsprechend war dann sein Vorgehen. Und er sah nämlich, es gab ein Problem zu diesem schönen Leben. Ein Problem auf seinem Weg zum gottverheißenen Erfolg. Gott hatte von Anfang an einen Fehler begangen. Das hat er klar gesehen. Er war nicht der Erstgeborene. Er kam als Zweiter aus dem Bauch. Es war einfach dumm gelaufen. Nicht aufgepasst, Gott oder was, ich weiß es nicht. Aber Jakob wusste sich zu helfen. Eines Tages kam Esau, das war wohl ein guter Jäger, von der Jagd nach Hause. Ich weiß nicht, wie lange der auf Jagd war und was er gemacht hat. Auf alle Fälle, er war völlig durch, absolut ausgedörrt, hungrig. Jakob saß da, hatte gerade ein Linsensüppchen gekocht. Und Esau kommt so, gib mir dieses Essen. Ja. Und er so, kein Thema, kannst du haben, wir sind doch Brüder. Wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. Jakob kannte seinen Bruder, der wusste, dem ist alles egal. Wenn er Hunger hat, ist dem alles egal. Ja. Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Und Esau hat gesagt, Erstgeburtsrecht, was soll das schon? Komm, gib mir jetzt das Essen, ich will jetzt leben. Erstgeburtsrecht war etwas total Wichtiges. Der Erstgeborene, der empfing den Hauptteil des Erbes. Das war für Esau, was interessiert mich, was morgen ist? Jetzt! Jakob war noch viel schlimmer mit dieser Betrügerei. Aber natürlich genial. Geringster Einsatz, eine Linsensuppe, größtmöglicher Gewinn. Das war der Clou seines Lebens. Ja? Aber es gab noch eine weitere Hürde für ihn. Entscheidend war natürlich noch der väterliche Segen. Ja, das war auch was ganz, ganz Wichtiges. Durch diesen väterlichen Segen wurde der nächsten Generation nicht nur der Segen Gottes zugesprochen, sondern zugesichert. Gott machte den Vater quasi zum Segenskanal für seine Kinder und er durfte diesen Segen Gottes weitergeben. Aber es gab ein Problem, ja? Denn obwohl auch Isaak wusste, dass Jakob, der von Gott Ausersehene war, sein Lieblingssohn war Esau. Weil Esau jagte so leckeres Wild und es schmeckte so gut. Vielleicht war es auch umgedreht, vielleicht liebte er einfach nur das Wild und deshalb sein Sohn Esau. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle sagte er, komm Esau, geh mir mal was jagen, bereite mir was zu und wenn ich dann dieses Essen habe und so, dann werde ich dich in diesem Ritual segnen. Und das wollte der Esau. Er hat schon erkannt, okay, das mit dem Erstgeburtsrecht, das ist echt dumm gelaufen. Da war ich ein bisschen voreilig, aber den Segen, den möchte ich haben. So, was macht er jetzt, der Jakob? Ja, wusste auch nicht, aber seine Mutter, die hatte nämlich auch ein Lieblingskind, das war nicht der Esau, das war der Jakob. Ja, schrecklich, wenn Eltern Lieblingskinder haben, wir werden das hier noch verfolgen. Sie sagt, ich habe eine Idee. Der braucht doch sowieso ewig auf der Jagd. Wir schlachten schnell zwei Lämmchen, dann mache ich ein gutes Essen, so wie es deinem Vater schmeckt. Ja? Und dann legen wir dir die Lammfelle auf die Arme, denn der Esau war behaart wie so ein Bär. Ja? Dann bist du auch so schön behaart, dann ziehst du noch seine Klamotten an, dann riechst du auch so wie er. Und der alte Isaak, der war ja schon blind, der wird es schon nicht mitkriegen. Und Jakob so, ob er das rauskriegt. Also der hatte keine Angst, seinen Vater zu betrügen, überhaupt nicht. Der hatte nur Angst aufzufliegen. Aber seine Mutter hat ihm gut zugesprochen, na gut, dann zieh ich es durch. Und es war echt kritisch, weil der Isaak hat es irgendwie gespürt, vor allem die Stimme wahrscheinlich. Hat immer weitergefragt und hat er am Ende gesagt, okay, es schmeckt dir auch gut, ne? Ach, das Essen, ja, letzte Prüfung, komm her und küss mich, mein Sohn. Ja, und dann kam er zu ihm und dann roch Isaak Esau, das ist er, die Klamotten. Perfekter Betrug, ja. Und dann segnete er ihn. Zweite Hürde genommen. Das Erstgeburtsrecht und den Segen. Sich erschlichen. Jetzt gab es allerdings ein neues Problem. Esau war stinksauer. Ja, das war für Esau jetzt keine Lappalie mehr. Esau war so sauer, dass er seinen Bruder umbringen wollte. Jakob musste noch in derselben Nacht fliehen und musste die nächsten Jahre in Angst vor seinem Bruder verbringen. Ich meine, Jakob war echt so ein Bär, also Jakob war richtig, richtig stark, das wird an mehreren Stellen beschrieben, aber Esau war halt anscheinend noch stärker. Ja? Er hatte echt Angst, er musste fliehen. Müssen wir mal kurz hier wieder zurechtfinden. Und normalerweise müsste nicht nur Esau auf Jakob sauer sein, sondern auch Gott. Gott hat ja seinen Plan mit ihm. Aber unvorstellbar, Gott gebrauchte jetzt diesen krummen, diesen betrügerischen Weg Jakobs, um ihn in den Glauben reifen zu lassen und auch um seine Verheißungen, dass er ihn reichlich segnen will, wahrzumachen. So, wie hat er das gemacht? Also das erste war diese Übernachtung, und zwar die erste Übernachtung auf der Flucht, die war sehr hart. Jakob hatte fast nichts dabei. Da steht, er musste sogar seinen Kopf auf einen Stein betten. Also hat er noch nicht mal irgendwie was, eine Decke oder so dabei. Der ist einfach Hals über Kopf geflohen. Er bettete seinen Kopf auf einen Stein, aber hat in dieser Nacht einen krassen Traum. Gott gibt ihm einen besonderen Traum, eine besondere Vision. Er träumt von einer Leiter, die vom Himmel bis auf die Erde geht, und auf dieser Leiter gehen Engel hoch und runter. Wisst ihr, was er dort geträumt hat? Die Verheißung Gottes. Und die Verheißung Gottes ist eben nicht nur, ich werde dir hier den Himmel auf Erden schenken, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Himmel und Erde werden verbunden sein. Gott und Mensch werden verbunden sein. Das war die Verheißung. Das hat er geträumt, aber er hat es nicht kapiert. Er hat nur Folgendes kapiert. Okay, Gott scheint wirklich mächtig zu sein. Der hat einiges drauf. Und da war für ihn klar, den brauche ich auf meiner Seite. Wie schaffe ich das? Ja, durch ein gutes Geschäft, oder? Ich biete ihm etwas an. Ich werde mit ihm verhandeln. Und zwar so, dass wir am Ende beide gewinnen. Eine Win-Win-Situation, da kann er nicht Nein sagen, ja? Du, wenn du mich zurückbringst in dieses Land, wo ich jetzt herausfliehen muss, auf dem Land, wo die Verheißung liegt, wenn du mich hier zurückbringst, dann werde ich dir dienen. Win-Win-Situation. Und so denken ja viele Menschen, oder? Gott, wenn ich jetzt das mache, dann schuldest du mir aber auch das. Dann steht mir das auch zu. Und dann sind wir todunglücklich, wenn es nicht so passiert, wie wir uns das so erträumt haben. Wir haben doch immer gebetet oder wir waren doch immer gut oder was auch immer wir uns vorstellen. Und jetzt beginnt die Schule Gottes. Denn etwas geschah, was sich Jakob nicht vorstellen konnte, was jenseits seiner Erfahrung lag. Das erste war, er kam jetzt zu seinem Onkel Laban und der Laban war noch ein größeres Schlitzohr als er selber. Jakob, der Betrüger, wurde zum Betrogenen. Er wurde am laufenden Band betrogen. Ja? Er verliebte sich sofort in seine jüngere Tochter, die Rahel, die war so wunderschön. Laban sagt, kein Thema, kannst du haben, 7 Jahre arbeiten für mich. Ja? Okay, hat er gemacht. Dann kommt die Hochzeitsnacht und die haben wild gefeiert und so weiter und so fort. Und dann irgendwann wurde er in das Zelt geführt zu seiner Frau. Hochzeitsnacht, alles schön und gut. Am nächsten Morgen sieht er, hey, es ist ja gar nicht Rahel, es ist ihre hässliche, ältere Schwester. Das ging nicht zurückzumachen. Ja, und so ging das immer weiter. Ja, ach, das ist bei uns so üblich. Die andere kannst du auch haben, nochmal 7 Jahre arbeiten. Ja. Also er wurde betrogen und jetzt, wisst ihr, was passiert? Das war schon das Erste, was er nicht kannte. Jetzt passierte das Zweite und gerade mitten in diesem Betrug, den er erlebte, segnete ihn Gott. Sein Denken war so, ich muss mich durchschlagen und dann werde ich was bekommen und jetzt passiert es, er wird betrogen und gerade dadurch empfängt er den Segen Gottes. Nach 20 Jahren, nachdem ihn Laban sozusagen immer und immer wieder hingehalten hat und immer wieder aufs Glatteis geführt hat, nach 20 Jahren kehrt Jakob nicht einfach nur zurück in das Land, wie Gott es verheißen hat, sondern er kehrt als reicher, und das steht in der Bibel, als sehr reicher Mann zurück. Er ist abgehauen, hatte nichts, musste auf dem Stein schlafen. Jetzt kommt er zurück als sehr reicher Mann. Das heißt, Herden, Tiere über Tiere, 2 Frauen, 2 Nebenfrauen und 12 Söhne und 1 Tochter. Ein gesegneter Mann. Aber da war ja noch das Problem mit seinem Bruder. Und jetzt hört er, der Esau, der hat schon gehört, dass ich komme. Ich weiß nicht, wie der das rumgesprochen hat damals, aber er hat es gehört. Und er hörte, der kommt ihm mit 400 gerüsteten Kriegern entgegen. Und jetzt saß die Angst im Nacken. Was macht er? Seine erste Taktik war, ich muss ihn irgendwie bestechen. Ja, Jakob war immer noch Jakob. Ich muss ihn irgendwie bestechen. Ich lasse erstmal ganz viele Herden vorne weglaufen, die ich ihm schenke. Bestechungsgeschenke. Ja? Das zweite Mittel war, ich muss ihn irgendwie besänftigen. Ich lasse erstmal Frauen und Kinder zuerst vorlaufen. Wenn er die Kinder sieht, wird er vielleicht schon irgendwie mürbe werden. Aber dann geschah wieder etwas Unerwartetes. Gott begegnete ihm wieder. Und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise, in Form eines Mannes, er nahm menschliche Gestalt an, er stellte sich dem Jakob entgegen und die beiden Männer fingen an zu kämpfen, mitten in der Nacht. Und die kämpften dann die ganze Nacht. Ich habe euch ja gesagt, Jakob war so richtig stark, ja? Der konnte einen Stein heben, den sonst nur 4 Leute auf einmal wegschieben konnten. Ja? Vom Brunnen und so, solche Sachen waren für ihn kein Thema. Jetzt kam da ein Mann mit dem Rang, er die ganze Nacht. Und dann lesen wir Kapitel 32, Vers 26, und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, also der Mann, der mit ihm rang, der hörte nicht auf zu kämpfen, ja? Der gab nicht auf. Da rührte er sein Hüftgelenk an, also da muss ihn sowas von einem aufs Hüftgelenk verpasst haben, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Also der Kampf ist zu Ende, es bringt doch nichts mehr. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, denn es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Also Jakob fragt diesen Mann, was ist dein Name? Der Mann fragt ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Jakob heißt übrigens Betrüger auf Deutsch. Zufall? Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Das heißt, der Krieger, der Kämpfer Gottes, Streiter für den Herrn. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Du hast gewonnen. Warum hat er gewonnen? Er hat ja nicht gewonnen. In diesem Satz fasst er diese Begebenheit zusammen. Jakob hat gekämpft mit Gott. Du gib mir den Segen, den du mir verheißen hast. Er hat mit Menschen gekämpft, hin und her betrogen und der Laban war besser und dann hat er wieder zurückbetrogen und so weiter. Er hat gekämpft, 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 um ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Aber hier, als er gemerkt hat, ich ringe ja gar nicht nur mit einem Mann, ich ringe mit Gott selbst. Das hat er hier mitbekommen. Kam er zur Besinnung und sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wisst ihr, was er begriffen hat? Das war die große Wende in seinem Leben. Er hat begriffen, alles, was ich habe, jeder Segen kann nur von Gott kommen. Entweder gibt mir Gott den Segen oder ich habe nichts. Mein Leben, mein Wohlergehen ist ganz und gar von Gott abhängig. Das war die große Wende in seinem Leben. Und deshalb sagt er hier, du hast mit Gott und Menschen gerungen und am Ende gewonnen, weil du diese Erkenntnis hattest, dass du von Gott abhängig bist. Nicht von deiner Kraft, nicht von deiner Betrügerei. Es war die große Wende, aber es war noch nicht der große Durchbruch. Was das Leben betrifft, hatte er immer noch diese beschränkte Sicht. Er wusste, ja, alles kommt von Gott, ich brauche den Segen von Gott, aber er hatte noch nicht die Sicht über dieses irdische Leben hinaus. Er sah nur das, was vor Augen war. Was passierte als nächstes? Er kam Esau entgegen. Esau hat ihn nicht böse angeguckt, hat ihn nicht einen Pfeil entgegengeschossen oder irgendwas. Esau hat ihn umarmt. Und dann kam raus, diese 400 Krieger, das war eigentlich der Geleitschutz. Esau wollte seinen Bruder beschützen, dass er auch sicher ankommt. Ich fahre euch schon mal entgegen, ich hole euch schon mal ab. Das war das. Und das war natürlich, dass Jakob merkte, Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat mich wirklich zurückgeführt in dieses Land. Er gibt mir Sicherheit und Geborgenheit. Er merkte, das ist Gottes Gnade. Und doch Es kam eine neue Welle des Leids in sein Leben und in seine Familie. Denn wie gesagt, er hatte noch nicht den Durchbruch. Was hat er nun gemacht? Er wollte diesen Segen, den er von Gott bekommen hatte, festhalten. Und den größten Segen, den sah er in seiner Frau, in die er so verliebt war. Das war seine Lieblingsfrau. Aber diese Frau starb. Sie starb bei der Geburt ihres zweiten Sohnes auf dieser Reise. Boah, da war er fertig. Was machte er? Ja gut, ich habe meine Lieblingsfrau nicht mehr. Dann nahm er jetzt diesen ältesten Sohn von ihr, den Josef, als Lieblingssohn. Das war sein Ein und Alles. Er hing sich an ihn. Das war sein ganzer Trost. Und dadurch säte er Neid und Hass und Streit, an der seine Familie zu Bruch ging. Also diese ständige Bevorzugung Josefs, mein Erstgeborener, meiner Lieblingsfrau, ja, förderte Neid und Missgunst unter den anderen 11. Oder mindestens unter den anderen 10. Und irgendwann reichte es den Brüdern und sie nutzten die erstbeste Gelegenheit, um Josef aus dem Weg zu räumen. Er hat dann Josef mal geschickt, ja, zu den anderen Brüdern auf die Weide. Die waren irgendwo mit den Schafen, das sollte man nach Rechten sehen. Ne? Schon diese Sache so, ich gucke mal, was ihr so macht hier, Brüder hier. Ob alles so läuft, wie der Papi das will. Ja? Da kam er wieder an mit seinem schicken Kleid, was Jakob ihm extra geschenkt hatte. Ne? Da haben sie gesagt, jetzt reicht's, der muss sterben. Aber dann kam doch noch eine Karawane vorbei und haben sie gesagt, ah, warum nicht noch ein Geschäft rausschlagen, wir verkaufen den als Sklaven nach Ägypten, dann ist er auch weg, wir haben noch ein bisschen Geld und fertig. Aber letztendlich zerbrach daran die ganze Familie, nicht nur, dass das eine unheimlich schlimme Sache war, sondern über die Lüge über den Verbleib von Josef, die Schuld belastete alle Beziehungen. Wir sehen das so richtig, wie diese Familie auseinanderbricht. Jakob, der Vater, war natürlich am Boden zerstört. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Denselben Fehler wieder. Da sagt man gleichen Fehler? Weiß ich nicht. Also er nahm sich den nächsten Sohn als Lieblingssohn, nämlich den jüngeren von ihm, also den zweiten Sohn von seiner Lieblingsfrau. Das wurde jetzt sein Ein und Alles. Sein letztes bisschen, sein letzter Trost. Die Brüder haben ihn dann in Ruhe gelassen und haben da nichts mehr gemacht. Ja, die Schuld hat sich schon genug runtergedrückt. Und dann sandte Gott eine 7 Jahre andauernde Hungersnot über die ganze Welt, über diesen ganzen Landstrich dort. Und der letzte Ort, wo es noch Mehl zu kaufen gab, war in Ägypten. Stellt euch das mal vor. Wochenlang hinreisen, um Mehl zu bekommen. So langsam kann man sich es vielleicht vorstellen, aber das war eine krasse Sache. Und jetzt kam raus, warum gibt es dort eigentlich noch Mehl? Wie kann das denn sein? Denn dort war ja auch Hungersnot. Es war nicht so, dass die dort noch alles hatten. Es gab dort noch Mehl, weil dieser Josef, den sie dorthin verkauft hatten, der sogar dann am Ende noch im Gefängnis gelandet ist durch irgendeine Verleumdung, wurde von Gott erhoben und zum obersten Mann im Staat gemacht. Direkt nach dem Pharao kam Josef. Josef war quasi der Oberboss. Wie ist das passiert? Indem er Träume von dem Pharao gedeutet hatte, Träume über diese Hungersnot. Und so konnte Josef sagen, hört mal zu, das ist eine Botschaft von Gott. 7 fette Jahre kommen, mit Überfluss ohne Ende, aber dann folgen 7 dürre Jahre, wo nichts mehr da sein wird. Und so konnten die sich vorbereiten. Und am Ende kam also raus, Gott hatte das Überleben der Familie Abrahams, Isaaks und Jakobs, also Jakob und seine Kinder, gesichert durch den Bruder, den sie verraten und verkauft haben. Also die Brüder kommen jetzt an, gehen mit ihren leeren Säcken nach Ägypten und begegnen dann Josef, der dort irgendwie den Verkauf geleitet hat. Und Josef erkennt sie sofort. Jetzt kommen sie an. Aber er gibt sich nicht zu erkennen. Der war ja in ägyptischer Tracht, der sprach ägyptisch, er gibt sich nicht zu erkennen, sondern er prüft sie. Und er machte das nicht, um mit ihnen ein Spielchen zu spielen. So, jetzt zeige ich euch mal, ja, wie es langläuft. Nein, sein Anliegen war, dass sie wirklich umkehrten von ganzem Herzen und zwar zu Gott. Dass sie Buße taten und dass sie wirklich wieder zueinander kamen, auch mit ihm. Dass sie wirklich von Herzen wieder verbunden waren. Das war sein Ziel. Er wusste, das geschieht nur durch Buße, durch Reue, durch Bekenntnis der Schuld und durch Vergebung. Also es geht nicht darum, es ging nicht darum, dass die Familie irgendwie überlebt, das war nicht Gottes Plan, irgendwie am Leben bleiben, sondern es ging darum, innerlich geheilt zu werden, dass diese Familie wirklich gesund wird. Und ich weiß nicht, ob Josef klar war, dass er so nicht nur seine Brüder prüfte, sondern auch seinen Vater. Denn er forderte von ihnen Folgendes: Sie sollten doch bitte schön ihren jüngsten Bruder mitbringen, von dem sie ihnen erzählt haben. Ah, sie haben dann noch einen jüngeren Bruder. Ja, dann, wenn ihr das nächste Mal kommt und Mehl haben wollt, dann müsst ihr mir den mitbringen. Wer war der Benjamin, der Jüngste? Das war das Lieblingskind von Jakob. Das war das Kind, was er geklammert hat, was er nicht mehr hergeben wollte. Gott wollte dem Jakob nun eine letzte Lektion erteilen, um ihm endlich die Augen zu öffnen. Es sollte jetzt endlich zum Durchbruch kommen. Das war der Grund dafür. Jakob wollte natürlich den Benjamin nicht ziehen lassen. Okay, ihr bringt jetzt erstmal Getreide mit, wir haben jetzt ein bisschen was, mal schauen, ob wir da durchkommen. Es wird schon irgendwann wieder regnen, es wird schon irgendwann weitergehen. Aber am Ende, nach einem Jahr, wo alles aufverbraucht war, musste er ihn ziehen lassen, weil sonst die ganze Familie gestorben wäre. Es wären alle umgekommen. Und jetzt kommen die Brüder zu ihm und sagen, oder die Söhne, pass auf, wir bringen ihn dir zurück. Judah, einer der 12, der sogar dafür war, ihn zu töten am Anfang, der ihn dann verkauft hat, so der Redelsführer, der kam sogar und hat gesagt, und wenn irgendwas passiert, dann werde ich dafür eintreten. Und da sagt dann Jakob, und nehmt euren Bruder mit, macht euch auf, und kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor diesem Mann, dass er euch euren anderen Bruder, der hat ja noch eine Geisel behalten, ein anderer Bruder, wieder mitgibt. Und Benjamin, ich aber, wenn ich doch der Kinder beraubt sein soll, so sei ich ihrer beraubt. Also, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann, das war so dieser Fatalismus, der hier aus seinen Worten sprach. Nicht die Gottergebenheit. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Es kam zur absoluten Katastrophe. Benjamin musste in die Sklaverei. Nicht, weil Benjamin irgendwie Mist gebaut hat, sondern weil Josef ihm einen silbernen Becher in sein Gepäck versteckt hat. Und dann hat er jemanden nachgeschickt, einen Polizisten. Der hat die alle durchsucht. Aha, du hast das geklaut. Und dann kam raus, Benjamin ist ein Dieb. Benjamin muss in die Sklaverei. Vorher haben sich alle Brüder hingestellt, du kannst alles durchsuchen. Wir haben nichts. Wir waren sich ganz sicher. Und dann das. Und dann kommt Judah, vormalig der Schlimmste von allen, und sagt tatsächlich, Herr, bitte nimm mich als Sklaven für ihn. Dann merken wir schon, jetzt ist hier innerlich was passiert. Hier ist das Herz verändert. Und das war dann eben auch der Punkt, wo Josef sich endlich zu erkennen gab. In dem Moment, wo er merkte, jetzt ist das Herz hier gebrochen, jetzt ist wirklich Buße da, da sagt er, Leute, ihr Brüder, ich bin's. Und die fallen sich alle um die Arme und weinen. Und Josef sagt, Leute, das dauert noch ein ganz paar Jahre, kommt alle hierher. Ich habe hier genug Platz, ich habe hier grünes Land, ihr könnt eure Tiere weiden lassen, ich werde euch versorgen, ich werde euch retten. Das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen. Schaut, wie ihr das gemacht habt. Ihr habt mich verkauft, das ist ja Wahnsinn. Diese Sünde, dieser Zank, dieser Streit. Und am Ende hat Gott das Böse gebraucht, um es gut zu machen. Die größte Sünde der Welt ist die gewesen, dass Menschen tatsächlich den einzigen Menschen, der sündlos war, Gottes eigenen Sohn, ans Kreuz genagelt haben. Und diese ganz große Sünde, die schlimmste Sünde überhaupt hat Gott verwendet, um uns zu retten. Das ist Gnade, das ist Macht. Das ist der geniale Plan Gottes. Und wie ging es mit Jakob weiter, als er alles verloren hatte? Als er seinen letzten irdischen Trost, das letzte, woran er sich noch festgehalten hat, hingeben musste, ja, als es ihm entrissen wurde, in dem Moment bekam er alles geschenkt. Da bekam er nicht nur Benjamin und den, glaube ich, Simeon war es zurück, sondern eben auch den schon totgeglaubten Josef. Und die Lektion Gottes an uns lauten folgendermaßen. Erstens, in dieser Welt kannst du manchen Segen finden, aber alles kommt von Gott. Zweitens, diese Welt kann dir vieles bieten, Aber alles ist vergänglich. Und drittens, da ist noch mehr. Dieses Leben hier ist nicht alles. Da ist noch Gott. Da ist noch ein Leben mit Gott. Ja, und da ist aber auch Rechenschaft vor Gott. Was hilft dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt dir es, wenn du hier alles hast und dann vor Gott stehst und ihm Rechenschaft geben musst, aber nicht kannst? Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer das Leben hier unbedingt gewinnen will, wird es am Ende verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wahres Leben findet ihr eben nicht durch immer mehr Reichtum. Wenn ich das noch habe, wenn ich endlich das hätte, wenn ich in dieser Beziehung wäre, wenn ich endlich die Familie oder was auch immer, wovon man sich wahres Leben erträumt. Wahres Leben findet man durch Vergebung aus Gnade von Gott. Wahres Leben findet man einzig und allein bei dem, der das Leben ist. Das ist Gott. Und diese Wahrheit durfte Jakob erkennen. Endlich konnte er es begreifen, dass Gott viel, viel mehr im Sinn hatte, als er ihm am Anfang seiner Reise diesen Traum der Himmelsleiter gab. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also das erste war gesucht, ein schönes Leben. Und jetzt kommen wir gefunden, ewiges Leben. Als Jakob also von den Brüdern dann erfuhr, die kam halt zurück, dass Josef lebte, da hat er natürlich gesagt, ihr spinnt doch alle. Ja, das ist doch unmöglich. Aber dann haben sie gesagt, ja, komm doch mal raus aus dem Zelt. Und dann sah er ohne Ende ägyptische Umzugswagen. Boah, wie kann das denn sein? Ist vielleicht doch was dran? Also hat er alle 7 Sachen zusammengepackt. Die sind mit allen drum und dran tatsächlich nach Ägypten umgezogen. Dann kam der Moment, wo er Josef wieder sah. Und dann sprach er nicht. Die fielen sich um die Arme, die haben geweint. Dann sprach er nicht so, Josef, und jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Was wir vielleicht machen würden. Ich habe dich verloren, aber jetzt habe ich dich wieder und jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Wenn ihr irgendwas verliert, was euch ganz wichtig ist, und dann habt ihr es endlich wiedergefunden. Dann sagt ihr euch, und jetzt passe ich ganz, ganz doll drauf auf, dass ich es nicht mehr verliere. Das sagt er nicht. Wisst ihr, was er sagt? Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Er durfte erkennen, für Gott ist nichts unmöglich. Gott ist gnädig und Gott liebt ihn, diesen Betrüger, diesen Jakob, bedingungslos. Er wusste ja, dass er das ganze Leid über seine Familie gebracht hat, durch seine Art zu leben, durch seinen Lieblingssohn, Lieblingsfrau und so weiter und so fort. Er wusste doch Bescheid. Aber Gott liebt ihn so, dass er ihn seinen Sohn zurückgeschenkt hat. Plus dem Überleben der ganzen Familie. Also er muss nicht mit Gott handeln, er muss nicht mit Gott feilschen, er muss nicht Gott irgendwie nachhelfen, damit er auch schön leben kann. Er muss nur eins machen, er muss Gott vertrauen. Der größte Segen, das konnte er hier erkennen, liegt nicht in den Gaben, die mir Gott gibt, sondern in Gott selbst. Darum geht's, das ist Leben, mit Gott verbunden zu sein. Mit dem, der dich liebt, mit dem, der dich rettet, mit dem, der dich wirklich durch alles durchträgt. Mit dem du die Ewigkeit in Herrlichkeit verbringen kannst. Das konnte er hier erkennen. Jetzt, wo ich dein Angesicht gesehen habe, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich zu Gott gehen. Das ist das Eigentliche. Aber er stirbt nicht, im Gegenteil, ihm werden höchste irdische Ehren zuteil. Müsst ihr euch mal vorstellen, der Weltherrscher, der mächtigste Mann der Welt war damals der Pharao. Und jetzt kommt Jakob im hohen Alter mit 130 Jahren, das war auch damals wirklich ungewöhnlich hohes Alter, kommt er zu Pharao, um den Pharao zu segnen. Das bedeutete, er stand über dem Pharao. Und das war dem Pharao klar. Wisst ihr, Jakob hat es am Ende seines Lebens geschafft, hat alles erreicht. Und der Pharao steht ehrfurchtsvoll staunend vor Jakob und dann fragt er ihn, Mensch, wie alt bist du eigentlich? Und Jakob sprach zum Pharao: Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingsherrschaft. Abraham war immerhin 160, Isaac 180 oder so. Aber wisst ihr, was das Entscheidende hier war? Nicht die Enttäuschung, dass er nur 130 war. Was hat er gesagt? Es war die Tage meiner Fremdlingschaft. Was er damit sagte, war: Ich bin hier gar nicht wirklich zu Hause. Jakob wusste, dass sein Zuhause eben nicht auf dieser Erde war. Er suchte den Himmel nicht mehr auf Erden, sondern er erkannte: Mein Zuhause, mein ewiges Zuhause ist dort, wo ich wirklich hingehöre. Wo ich wirklich zur Ruhe komme. Wo ich wirklich Glück und Freude finde. Mein Zuhause ist nicht irgendwie ein Himmel auf Erden, den ich mir selber schaffe, sondern ist der Ort, wo der Himmel, der echte Himmel, die Erde berührt. Mein Zuhause ist dort, wo Gott auf die Erde kommt. Jetzt am Ende seines Lebens, hat er den Traum der Lebensleiter wirklich verstanden. Das ist es, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und dann lebt er trotzdem noch 17 Jahre weiter. Er sah seine Enkel und Urenkel heranwachsen. Aber dann kam halt irgendwann die Zeit, wo er spürte, jetzt kommt das Ende. Und dann ruft er alle seine Kinder zu sich und er übermittelt ihnen seinen letzten Wunsch. Sein letzter Wunsch, seine letzte Verfügung. Ich werde zu meinem Volk versammelt werden, ich werde sterben. Begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle auf dem Acker Machpela Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaak begraben und seine Frau Rebekka. Dort habe ich auch Lea begraben, seine ungeliebte Frau. Der Acker und seine Höhle wurden von den Hethitern abgekauft. Er gehört wirklich uns. Als aber Jakob seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, da zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Mit diesem Wunsch brachte Jakob nicht seine Traditionsverbundenheit zum Ausdruck. Wenn ich sterbe, dann möchte ich aber gefälligst in der Familienbegräbnisstätte liegen. Und dann soll dort auch mein Schriftzug stehen. Ja? Das war es nicht. Also wenn es das gewesen wäre, hätte er gute Beispiele in Ägypten gehabt, wie man sowas baut. Ne? Riesige Monumente als Begräbnisstätte. Darum ging es ihm nicht. Er brachte damit seinen Glauben an die Auferstehung zum Ausdruck. Das wollte er machen. Ihm ging es eben nicht mehr um das Äußerliche, ihm ging es um das Ewige. Er hätte sich ja vielleicht auch bei seiner Lieblingsfrau Rahel begraben lassen, da irgendwo am Weg bei Ephrata. Die war sogar in Bethlehem begraben. Nein, wollte er nicht. Er wollte dort legen, wo seine andere Frau lag, Lea und seine Väter. Warum? Weil es das einzige Stück Land war im verheißenen Land, das ganze Land wollte Gott dem Volk schenken, was ihm schon gehörte. Und das war gerade mal so viel, dass es für eine Grabstätte ausreichte. Aber es war ein Zeichen dafür, dass Gott ihnen die Verheißung gegeben hatte, mit ihm selbst in diesem verherrlichten, in diesem herrlichen Land zu wohnen, und zwar in Ewigkeit. Jakob wusste, die Verheißung Gottes über dieses Land meint viel, viel mehr als dieses Land, was ich jetzt vor Augen sehe. Es geht um das Land, um den Ort, wo Gott mit dem Menschen zusammenlegt, die neue Erde und der neue Himmel. Gott war nicht, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jakob glaubte Gottes Verheißung des ewigen Friedens, des ewigen Lebens mit Gott. Er hatte ein möglichst schönes Leben gesucht, so wie viele von uns. Und er hatte nun bei Gott ewiges Leben gefunden. Und dieser Traum der Leiter, die Himmel und Erde verband, dieser Traum wurde dann erfüllt, und zwar durch Christus. Wir könnten es so sagen, Christus ist diese Leiter. Christus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Jakob hat kurz vor seinem Tod auch noch die Söhne gesegnet und er hat dort in diesem Segen auch noch verheißen, es kommt dieser Retter, und zwar aus dem Stamm Juda. Und Jesus kam dann aus dem Stamm Juda. Und wie hat er nun Himmel und Erde verbunden? Wo geschah dieser Durchbruch? Am Kreuz von Golgatha. Dort hat er das aus dem Weg geräumt, was uns von Gott und vom Himmel trennte. All der Dreck aus unserem Leben. Alles hat er auf sich genommen. Hat die Strafe dafür getragen. Und deshalb vergibt er jetzt unsere Schuld. Er reinigt uns wirklich von allen. Er macht uns so zu heiligen, geliebten Kindern Gottes, die versöhnt sind mit Gott. Und deshalb dürfen wir zu Gott kommen. Hier im Glauben und einst im Schauen. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Durchbruch ist nicht erst, wenn du dann irgendwann in der Ewigkeit wieder aufwachst. Der Durchbruch ist hier, wenn du an Jesus glaubst. Nun die Frage, von was erhofft ihr euch euren Durchbruch im Leben? Von was erhofft ihr euch Freude und Sinn und was auch immer ihr euch erträumt? Hier geschah der Durchbruch und wir können ihn haben im Glauben an Christus. Es ist keine Vertröstung aufs Jenseits. Ja, der Himmel ist unsere große Hoffnung. Ist unsere Sehnsucht. Wir freuen uns darauf. Aber es ist nicht diese Vertröstung, sondern weil der Himmel uns sicher ist, haben wir jetzt diesen Trost. Können jetzt dieses Leben mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Was sagt Jesus? Sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist, so sagt die Bibel, geistlich von innen heraus erneuert. Der alte Mensch mag vergehen, der innere Mensch wird täglich erneuert. Dann kämpfst du immer noch mit den alten Problemen dieser Welt und mit deinem Leben und was eben dich betrifft. Aber dann hast du diese ganz neue Perspektive, diese Perspektive der Ewigkeit. Wenn Menschen älter werden, wir haben gestern darüber geredet, wir haben gerade eine alte Freundin zu Gast, alt, weil wir uns schon eine Weile kennen, alt ist sie noch nicht, aber trotzdem, wir sind älter geworden, denn wir hatten uns kennengelernt vor 20 Jahren. Boah, man wird alt. Ja, aber selbst wenn du 130 Jahre alt wirst oder 180, was ist das gegen die Ewigkeit? Das ist die Perspektive, die wir haben. Und nicht nur das, wir wissen, dass der Ewige selbst jetzt bei uns ist. Wir sind nicht allein. Lasst uns zusammen beten. Hofften wir allein in diesem Leben auf Christus, so wären wir die elendsten unter allen Menschen. Ja, Jesus, das sagst du uns selbst in deinem Wort. Aber nun bist du auferweckt von den Toten. Und du bist nur der Erstling. Du warst der Erste und das heißt, wir werden auch auferstehen. Durch das, was du für uns getan hast. Dieser Tod am Kreuz, der war nicht sinnlos. Das war auch kein Versehen, das war auch kein grausamer Justizirrtum. Er geschah, um uns zu retten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Herr Jesus, weil du uns von Sünde befreit hast, hast du uns von diesem Tod, von diesem ewigen Tod befreit. Und wir dürfen wissen, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Ein Geschenk, dass wir nichts tun müssen oder tun könnten, was du uns aus Gnade gibst. Danke, dass das keine Verhandlungssache ist mit unsicherem Ausgang, sondern dass wir es sicher wissen dürfen. Und Herr, wie oft leben wir dennoch wie Jakob, suchen nach dem Leben allein hier auf dieser Welt und können deine Gaben, die du uns aus Gnade und Liebe gibst, gar nicht richtig genießen, aus Angst zu kurz zu kommen, irgendetwas zu verlieren. So bitten wir dich heute an diesem Ostersonntag, richte unsere Augen wieder auf dich, auf das Ewige, darauf, dass diese Welt eben nicht alles ist und dass du uns so viel mehr geben willst. Ja, dass du dich selbst uns gegeben hast und dass wir mit dir hier schon leben können. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen.